WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Mit Stefanie Juncker im Studio. Guten Tag. Und wir gehen mit Ihnen heute mehrfach auf Tour. Zum einen besuchen wir eine in Deutschland einzigartige Jazzsammlung, bevor diese ihr neues Zuhause in den USA sucht. Zum anderen nehmen wir Sie auch heute mit zu einem neuen Ziel unserer Scala Sommertour, fast umsonst und meistens drauf.
WDR 5 wünscht Ihnen viel Erfolg.
Und jetzt sind Sie bei Scala und wir führen Sie in einen temperierten Keller in Bad Godesberg bei Bonn. Dort ruht ein Schatz, ein wahrer Schellackschatz, nicht zu verwechseln mit dem Altvinyl, das auf vielen Flohmärkten angeboten wird. Denn zusammengetragen hat diesen Schatz Rainer E. Lotz. Er gilt als einer der besten Jazzkenner Deutschlands, ist Jazzsammler und Jazzhistoriker und besitzt sogar Platten aus dem 19. Jahrhundert. Aber weil die einzigartige Sammlung hierzulande weder in einem Museum noch in einem Archiv ein Zuhause findet, werden die historischen deutschen Aufnahmen nun in die USA verschifft. Vorher aber hat Petra Müller Rainer E. Lotz noch besucht.
Also wenn Sie mir jetzt folgen wollen, dann kommen wir jetzt in den Keller, wo ich meine schönsten Sachen untergebracht habe, nämlich die Schallplatten und den Wein.
In langen Regalreihen steht Schallplatte an Schallplatte. Fast 60.000 sind hier untergebracht. Jazz aus aller Welt, von der Frühzeit bis zur Moderne, aber auch alte Kabarettaufnahmen und Dichterlesungen. Mehr als 50 Jahre lang hat Rainer Lotz seine Schätze zusammengetragen. Der frühere Berater von Entwicklungsprojekten der Bundesregierung war auf Flohmärkten aller Kontinente unterwegs und hat viele Raritäten in Auktionen ersteigert. Und wenn er an begehrte Stücke nur herankam, indem er eine ganze Sammlung übernahm, hat er auch das getan. Aus solchen Ankäufen schlummern noch zahlreiche Überbleibsel im Halbdunkel der Fächer. Zudem braucht er viele Platten für seine Arbeit als Jazzhistoriker. Seine eigentliche Sammlung beziffert Rainer Lotz auf 23.000. Klein, aber exquisit, urteilen Kenner der Szene.
Meine größte Besonderheit sind die Aufnahmen, die um die Jahrhundertwende, also des vorigen Jahrhunderts, aufgenommen wurden, noch in der Kaiserzeit, von durchreisenden afroamerikanischen Künstlern, aber auch von europäischen Interpreten und Orchestern, die versucht haben, die moderne Musik, die afroamerikanischen Ursprungs ist, in Europa auf Schallplatte aufzunehmen und nachzuspielen. Cakewalk-Tänze, Ragtime-Musik und ähnliches. Musikstile, aus denen sich später der Jazz gespeist hat.
Rund die Hälfte dieser fast 2.500 Aufnahmen aus der Urzeit der Schallplatte stammt von deutschen Interpreten. Ein weitaus größerer Teil wurde in Deutschland gepresst. Vor dem Ersten Weltkrieg war Deutschland der größte Schallplattenexporteur weltweit.
Die deutsche Industrie war sehr billig, Streiks waren verboten, sodass wir selbst nach England große Mengen Schallplatten exportiert haben. Aber dann waren eben auch dabei Schallplatten, die ursprünglich in England, speziell in London, aufgenommen wurden. Die Wachsmatrizen wurden dann nach Berlin oder nach Hannover geschafft, um dort verarbeitet zu werden und dann reexportiert. Also man hat sowohl deutsche Orchester als auch ausländische Orchester auf deutschen Schallplattenmarken in die ganze Welt exportiert.
Mit seiner Sammlung und seinem jazzhistorischen Wissen hat Rainer Lotz für das Label Bear Family eine großartige Box mit 12 CDs zusammengestellt. Der Jazz in Deutschland. Vor kurzem wurde die Box mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Auch die ganz frühen Aufnahmen aus der Vorgeschichte des Jazz sind hier zu hören, darunter mehrere Cakewalks. Sie wurden bei der Überspielung so bearbeitet, dass ihr Originalcharakter erhalten blieb, Rauschen inklusive.
Cakewalk, wörtlich übersetzt, heißt Kuchenschritt. Und das war ein Tanz, der entstanden ist noch zu Zeiten der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, also vor dem Bürgerkrieg in den 1860er Jahren. Und dort haben die Plantagenarbeiter, wenn sie denn mal Feierabend hatten, versucht, zur abendlichen Zerstreuung die Tänze nachzuahmen oder auch zu parodieren, die sie bei ihrer weißen Herrschaft gesehen haben. Das waren dann also sehr gestelzte Paartänze, die sehr viele afroamerikanische Elemente dann eingeschlossen haben, die dann so populär wurden unter der schwarzen Bevölkerung in den Südstaaten insbesondere, dass man für die besten Darbietungen Preise ausgelobt hat. Und dann gab es einen selbstgemachten Kuchen als ersten Preis. Und von diesem Kuchen, dem Cake, hat dann der Cakewalk seinen Namen bekommen. Und erst sehr viel später, so gegen Ende des Jahrhunderts, also 1895 bis 1913 im Wesentlichen, sind dann die Cakewalks auch auf die Theaterbühne, auf die Varietébühne gekommen und sind dann schließlich gesellschaftsfähig geworden, auch auf den Bühnen Europas.
Rainer Lotz führt mich durch die Regalreihen, zieht mal diese, mal jene Platte heraus und erzählt eine Geschichte dazu.
Die Aufnahme, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist eine der allerersten Schallplatten der Schallplattengeschichte. Die Aufnahme ist entstanden schon in den 1890er Jahren. Und zwar wurden die hergestellt von Emil Berliner. Der hat damals kleinformatige Platten gemacht. Die haben das Format von Singles, also sie haben etwa 15 cm Durchmesser und sind auch nur einseitig bespielt worden. Und es gab auch noch keine Papieretiketten, sondern man hat nach der Aufnahme von Hand in das weiche Wachsmaterial eingeschrieben, worum es sich handelt. Und die Aufnahme ist eine Aufnahme, die ein deutscher Exportmusiker gemacht hat, der seinen Lebensunterhalt in Glasgow in Schottland gefunden hatte, wo er ein Ballorchester leitete. Und dieser Mann hieß If. Und dieser Herr If hat einen amerikanischen Barn Dance aufgenommen. Wörtlich heißt das Scheunentanz. Und dieser Barn Dance ist das früheste Beispiel, das ich finden konnte, wo ein Musiker deutscher Abstammung etwas spielt, wo man mit einiger Fantasie sagen kann, das ist ein früher Vorläufer des Jazz.
Schon als Schüler entbrannte in Rainer Lotz die Liebe zum Jazz. Als er zum ersten Mal den Jungle Style von Duke Ellington und eine gestopfte Trompete hörte, haute es ihn um, sagt er.
Und dann wollte ich einfach wissen, was ist das für eine Musik, wie ist sie entstanden, wer sind die Leute, die es spielen? Und je mehr ich hörte, umso mehr war ich interessiert, umso mehr habe ich gelesen, umso mehr habe ich geforscht.
Bis er zu einem der profiliertesten Jazzhistoriker in Deutschland wurde. Eine der Fragen, die ihn bewegte, wie konnten sich die Vorläufer des Jazz auch in Europa so schnell verbreiten? Viel haben die afroamerikanischen Künstler selbst dazu beigetragen, die vor dem Ersten Weltkrieg in großer Zahl hier aufgetreten sind.
Und in dieser Zeit, also vor dem Radio, vor dem Fernsehen, war die Abendunterhaltung gewährleistet durch Restaurants, durch Biergärten, durch Varietéhäuser. Und die brauchten nun in regelmäßigen Abständen neue Gesichter, neue Turns. Und es hat damals einen regelrechten Zirkus gegeben oder ein Verteilungssystem, wo es Agenten gab, die dafür gesorgt haben, dass solche Unterhaltungsstätten alle 14 Tage, manchmal auch in schnellerem Rhythmus, neue Entertainer bekommen haben. Und so sind die in einem heute nicht mehr vorstellbaren Maße durch Europa getingelt, alle 14 Tage an einem anderen Ort, von Alexandria in Ägypten bis hin nach Norwegen, sind die ständig aufgetreten und haben das europäische Publikum bekannt gemacht mit den neuesten Trends aus den USA.
Umgekehrt waren Wandermusiker, die aus armen deutschen Landstrichen stammten, in den USA unterwegs, um dort ihr Auskommen zu finden. Allerdings konnten sie weniger mit deutschem Lied gut erfreuen, sondern mussten spielen, was in den USA angesagt war.
Die deutschen Musiker in dieser Zeit haben drauf gehabt, die neuesten amerikanischen Tänze, also auch Cakewalks und Ragtimes, und haben die gespielt. Also die Bauern aus der Eifel, aus der Pfalz mussten in den USA synkopierte Musik spielen, um akzeptiert zu werden. Und das waren wirklich gute Musiker, die auch Noten lesen konnten.
Noch sind die Plattenregale von Rainer Lotz gut gefüllt, doch nach und nach werden sie sich leeren. Er hat jahrzehntelang viel Zeit und Geld in seine Leidenschaft investiert, worunter seine Familie durchaus zu leiden hatte, wie er zugibt. Nun, mit 72 Jahren, möchte er etwas zurückgeben und seine Sammlung verkaufen. Die frühen Shellac-Platten mit den Cakewalks, Ragtimes und anderen Vorformen des Jazz werden in die USA verschifft. Lotz verpackt sie sorgfältig in kleine Kartons, die er sich extra hat anfertigen lassen. Auch der Barndance von Wilhelm If ist dabei.
Also ich habe über viele Jahrzehnte Schallplatten zusammengetragen in der ganzen Welt und meine Sammlung hätte ich schon gerne geschlossen weitergegeben an eine Institution, wo sie auch geschlossen aufbewahrt werden. Denn nach meinem Dafürhalten handelt es sich dabei durchaus um ein sehr wichtiges nationales Kulturerbe, das in Deutschland konserviert und aufbewahrt werden sollte. Das ist nicht allein mein Problem, das ist ein Problem aller Sammler, die sich gegen Ende ihres Lebens überlegen müssen, was mit dem Material geschieht, in das sie jahrzehntelang ihr Herzblut und ihr Geld hineingesteckt haben. Und da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten.
Seine Bemühungen für die gesamte Sammlung, ein neues Heim zu finden, waren nicht von Erfolg gekrönt, so dass er sie jetzt in thematische Blöcke aufgeteilt hat und diese einzeln verkauft.
So eine Sammlung wie die von Rainer Lotz würde ich immer versuchen anzukaufen,
sagt Michael Krone. Er ist der Vorsitzende der Ländergruppe Deutschland, Deutsch-Schweiz, der IASA, der Internationalen Vereinigung der Schall- und Audiovisuellen Archive.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass kaum ein Museum, kaum ein Archiv in der Bundesrepublik die Mittel aufbringen kann und guten Gewissens auch dafür einsetzen kann, um solch eine Sammlung zu übernehmen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht den Wert von solchen Sammlungen schätzen, sondern es stehen in den Archiven für diese Traditionspflege, für die Übernahme historischer Bestände tatsächlich nicht so viel Mittel zur Verfügung, um alles das, was wünschenswert wäre, aufzuarbeiten. Wir haben in der Bundesrepublik andere Voraussetzungen als in anderen Ländern. In Frankreich ein zentrales Institut wie die INA, die also audiovisuelles Kulturerbe zentral sammelt, sichert und bereitstellt. In Holland ähnlich. In den USA Riesenarchive, ganz andere Traditionen, ganz andere Möglichkeiten, Sammlungen zu übernehmen. Da sind wir in der Bundesrepublik nicht ganz so gut bestückt.
Nicht nur die öffentlichen Gelder sind knapp. Auch die zahlreichen Stiftungen reagieren zurückhaltend, wenn es um die Finanzierung von Schallplattensammlungen geht.
Die Schellack-Schallplatten werden vom Kulturbetrieb und vom Mäzenbetrieb und vom Stiftungsbetrieb nicht anerkannt als ein zu bewahrendes nationales Kulturerbe. Es ist also überhaupt keine Schwierigkeit, Gelder zu finden für eine Beethoven-Handschrift oder ein Beuys oder irgendein anderes Kunstwerk. Aber Schallplatten, das hat kein Sexappeal.
Und so gehen die 2.500 Schellacks aus der Kaiserzeit nun für knapp 80.000 Euro an die Library of Congress in Washington. Dort ist man sehr daran interessiert, welche Spuren amerikanisches Kulturgut in anderen Ländern hinterlassen hat. Und auch diese Aufnahme aus der Sammlung von Rainer Lotz wird bald auf die Reise gehen.
Schorschel, ach, kauf mir doch ein Automobil. Und das bezieht sich auf einen Bankrotteur, der hat seine Gläubiger betrogen und ist mit dem unterschlagenen Geld mit seiner Geliebten im Automobil abgehauen von Hamburg nach Kiel. Aber da es damals noch nicht sehr viele Automobile gab auf den deutschen Straßen, hat man ihn dann sehr schnell geschnappt. Und dieses Lied ist also einer der ersten, wenn nicht der erste echte Gassenhauer in Deutschland geworden.
Von Hamburg bis nach Kiel.
Im Automobil von Hamburg nach Kiel ist auf Volume 1 der CD-Box der Jazz in Deutschland enthalten und rausgegeben haben die 12 CDs das Label Beer Family. Sie hören es